Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung. Mit Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.
Hallo, hallo, hallo. Wir sind wieder da. Jede Stimme zählt. Heute am Freitag mit Dr. Jan Michalski.
Hi.
Schön, dass du da bist, lieber
da
Jan.
Da bin ich wieder.
Sehr schön. Ich bin Isabella Herzig und wir beide sind heute und grundsätzlich immer hier, um über Stimmen zu sprechen, die gehört werden wollen. Auch aber natürlich über eure Stimme, über eure Wirkung. Und Jan ist wieder da. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Wir haben letzte Woche die schöne Obama-Folge schon veröffentlicht. Und super vielen Dank an euch, die uns geschrieben habt, dass ihr das grundsätzlich super findet, wenn wir Menschen analysieren, weil das so spannend ist, wie hinter die Kulissen zu schauen. Eine Zuhörerin hat geschrieben, ich finde das total interessant. Das ist so, als würde ich daneben stehen und mir überlegen, aha, ja, also vielleicht machen wir noch die eine oder andere Stimme, damit es für euch weiterhin spannend bleibt. Und Jan, du warst in der Zwischenzeit im Urlaub. Ich habe dich sehr vermisst.
Gleichfalls.
Und würde dich gerne fragen, die Urlaubszeit, die du verbracht hast, sage mal, was hast du in der Urlaubszeit so gelernt? Ich habe nämlich gehört, dass unser Podcast so unstrukturiert sei, was ich so lustig finde, weil das tatsächlich zu mir passt. Hat mal jemand gesagt, Isabella, in den anderen Podcasts, da hast du immer so konkrete Bausteine, ja? Also die steigen immer mit der gleichen Frage ein, verabschieden sich immer mit der gleichen Frage. Man kann sich da auf was verlassen. Bei euch weiß man nie, was man kriegt, was ich sehr schön finde. Deswegen sage ich ja immer, wir sind ungeskriptet. Und vielleicht nennen wir uns lieber das Überraschungsei oder so, weil wir selber nicht wissen, was wir liefern. Aber ich bin einfach neugierig.
Ich würde den Punkt direkt gerne sofort aufgreifen, weil das für mich auch schön. Das ist wieder so, ja, ne, es kommt aus dem Nix, ne? Nicht vorbereitet, weil das genau anknüpft an das, ich habe für mich ein ganz wichtiges Lebenslearning quasi in den letzten Wochen auch gemacht. Und das passt nämlich zu etwas, was ich auch im Urlaub hatte. Und das wiederum passt aber eben genau zu dem, was du auch gerade gesagt hast. Weil ich nämlich sagen würde, ich habe viel Zeit meines Lebens damit verbracht, zu erwarten. Zu sagen, ich habe eine Erwartung, ich plane irgendwas und ich sage, und das ist eine Erfahrung, die ich machen möchte. Das ist das, was ich möchte, was dabei rauskommt. Und das war tatsächlich jetzt eben, als wir Urlaub gemacht haben, Ägypten und auch eine Wüstentour damit drin war, dass ich in diese Wüstentour gegangen bin und habe gesagt, ich habe keine Erwartung daran, was das jetzt bringt. Ich weiß nicht, welche Erfahrung ich hier machen werde, was mir da passieren wird, welche Eindrücke da auf mich einprasseln. Und ich glaube, wenn ich vorher gedacht hätte, das ist das, was ich erleben möchte, das ist die Erfahrung, die ich da rausziehen möchte, dann wäre ich wahnsinnig enttäuscht gewesen. Und ich habe währenddessen halt so gemerkt, ich kann nicht enttäuscht von dieser Erfahrung werden, weil ich nicht erwarte, dass es etwas Bestimmtes ist. Und ich nehme das einfach als genau das, was es ist. Nämlich, es ist eine Erfahrung, die ich jetzt mache. Und guck im Nachhinein, jemand hatte das mal von meinen Schülern in den Raum geworfen. Ich habe den Begriff danach gegoogelt und habe irgendwie nicht so richtig rausgefunden, was das, aus welcher Theorie das kommt. Aber sie sagte, retrospektive Signifikanz. Das ist, du gibst dir etwas im Nachhinein eine Bedeutung. Also das heißt, du weißt nicht, was es vorher soll, aber im Nachhinein merkst du, ach, dafür war es da. Und ich finde, so kann man halt auch einfach viel mehr an diesen Podcast rangehen. So gehen wir ja auch ran, dass wir sagen, wir gucken erstmal, was aus diesen Impulsen kommt und was wir dabei lernen. Und vielleicht ebenso auch ein bisschen der Aufruf an unsere Hörerinnen. Lasst euch überraschen, was kommt, wir wissen es selbst nicht.
Genau. Und das finde ich eigentlich sehr schön, weil dieser Podcast vielleicht für diejenigen, die uns nicht von der ersten Folge angehört haben, so entstanden ist, dass Jan und ich einfach mal Gespräche geführt haben, die unsere Kollegen als sehr bereichernd empfunden haben und uns empfohlen haben, daraus einfach mal einen Podcast zu machen. Und da wir einfach weiterhin sehr gerne miteinander sprechen, nutzen wir jetzt die Zeit, um das vom Publikum zu tun. Und Jan, du hast gerade etwas gesagt, was mich wiederum inspiriert hatte zum Nachdenken, nämlich das Denken kommt ja, das ist stoisch. Ne? Wenn man diese stoische Philosophie sich anguckt, dann ist es genau das, nichts zu erwarten, einfach anzunehmen, weil die Dinge sind, wie sie sind. Und die Bedeutung geben wir ihnen dann im Nachhinein. Und der zweite Aspekt, den ich da gerade hatte, als du das gesagt hast, und der hat sehr, sehr viel mit uns und mit dem Thema Führung und Miteinander in der Arbeitswelt zu tun. Die Erwartungshaltung ist das eine. Ich kann ja selten enttäuscht werden, wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Das ist schon mal sehr, sehr spannend. Aber das andere ist, dass ich oft eben den Dingen eben Bedeutung gebe. Und wenn ich mir vorstelle, was ich alles erwarten sollte oder was alles kommt und das dann nicht passiert, dann bin ich automatisch enttäuscht. Und ich glaube, dieser Thematik, dieser Enttäuschung, da kann man sich super lange drüber unterhalten, weil auch die Vorfreude etwas ist, was die stärkste Art der Freude ist. Und das ist auch mein Appell daran, eben auf Dinge zu warten, um diesen Dopaminausschub ein wenig zu genießen. Wir wissen ja, dass unser Dopamin am meisten produziert wird, wenn ich in einer Erwartungshaltung bin und wenn ich überrascht werde. Bekomme ich am meisten Dopamin. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz schön zu sagen, hier nicht zu bewerten, sondern einfach mal reingehen, zu gucken, was passiert. Und der zweite Punkt, ich habe mich schon wieder verloren in meinen Gedanken, war die Selbstwirksamkeit. Nämlich die Selbstwirksamkeit ist mir auch direkt mit eingefallen, weil zu sagen, okay, ich gehe da jetzt rein und ich lasse mich überraschen und ich bin nicht abhängig davon, was andere Menschen tun. Ich bin nicht ausgeliefert und ich bin nicht ohnmächtig, aus dieser Situation etwas zu tun, was schön sein könnte. Das finde ich auch eine große Ressource und hier auch meine Einladung an alle. Wir wissen ja, dieser erlernte Hilflosigkeit, wie man das
Oh.
nennt, ne? Ja, das ist etwas, wo wir uns gerne reinbegeben, indem wir sagen, naja, ich armes Opfer, ich kann hier nichts tun, die Umstände sind ja so dramatisch und dann wird das jetzt halt eben das, was es wird. Und mit der Einstellung bist du ja nicht gegangen. Du bist ja jetzt nicht wie so ein Lamm zur Schlachtgebank gegangen, sondern hast gesagt, ich mache wahrscheinlich aus dieser Erfahrung für mich das Beste, oder? Was war der Gedanke dahinter? Einfach nur annehmen oder das Beste draus zu machen?
Ja. Und meine Freundin und ich, wir haben immer so ein bisschen diesen Satz, dieses typische Ideal, was super schwer umzusetzen ist, aber dass wir in negativen oder negativ empfundenen Situationen drin sind und haben immer diesen plakativen Satz, dass wir sagen so, jede Erfahrung ist so gut wie jede andere. Das ist super schwer umzusetzen, weil das natürlich, wenn es dir jetzt gerade irgendwie schlecht geht und es ist unangenehm, aber das war eine der Situationen, wo ich wirklich das mal so machen konnte, dass ich da dann gesessen habe, habe gesagt, okay, dieser Teil dieser Reise ist jetzt gerade unangenehm. Das ist jetzt gerade, es geht rauf und runter, mir ist schlecht, ich weiß nicht, was passiert, ich habe ein bisschen Angst, weil es ist eben für mich noch so ganz viel mit fremdes Land, ich weiß nicht, was passiert, dass das so unterschwellig ist und habe dann da gesessen und habe gesagt, das ist jetzt gerade nicht positiv für mich emotional. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und sag so, das ist jetzt auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe und im Nachhinein weiß ich halt auch mehr. Dass ich in der Situation schon merke, okay, ich erfahre gerade, was ich nicht möchte. Und das ist auch eben wichtig für mich, das dann danach zu integrieren und zu sagen, so, okay, ja, hätte ich vorher nicht gewusst, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte.
Absolut, so schön auch zu sagen, ich nehme die Emotionen an, ich gehe da mal durch, ne? Ich muss sie nicht unterdrücken. Ich habe gerade daran gedacht, wie schön, dass ihr auch solche Sätze habt. Also mein Mann und ich haben auch so einen Satz und ich hätte gedacht, dass nur wir so verrückt wären, solche Sätze zu pflegen. Also daher schön, dass ihr den Satz auch habt. Unser heißt nämlich, wir lassen uns das nicht kaputt machen. Also ja, wir merken oft, wenn wir zum Beispiel irgendwas uns vorgenommen haben und Dinge so ganz anders sind, als wir das erhofft haben und man dazu neigen könnte, zu kippen und sich aufzuregen und die Stimmung irgendwie. Und manchmal ist das halt nur ein Abend, den man im Monat frei hat, ja. Und ich freue mich den ganzen Monat auf den Abend und dann passieren Dinge, die halt eben nicht so waren wie geplant. Und dann ist das wirklich so dieser Satz, wo wir immer sagen, das lassen wir uns jetzt nicht kaputt machen. Und dann müssen wir so lachen, dass uns wieder das Lachen in eine ganz andere Energie bringt. Und dann schaffen wir meistens so diesen Return wieder eins, wir machen jetzt das Beste draus.
Und das ist aber eben auch was, wo ich sagen würde, was ganz viele Erfahrungen in der Vergangenheit für mich kaputt gemacht hat, dass ich halt vorher diese Erwartung hatte, so, und das ist jetzt der einzige Abend in diesem Monat, den wir haben, der muss jetzt gut sein, der muss jetzt perfekt sein. Und dieses etwas muss irgendetwas sein, ja klar, du hast halt dieses, auf der einen Seite ist es natürlich die Vorfreude, wenn du dir ausmalst und so, wie es sein könnte, das ist natürlich schön, weil du dann diese Freude schon vorher hast. Und mir wird ganz oft gesagt, ja, warum machst du dir denn so viel Vorfreude? Dann fällst du doch auch viel tiefer. Und ich bin da absichtlich naiv. Ich sage, ich freue mich lieber 6 Wochen auf etwas und bin dann bitter enttäuscht, als da mit so einer pessimistischen oder auch nur realistischen Einstellung ranzugehen. So, ja, könnte aber auch schief gehen. Nee, ich denke erstmal, könnte aber auch gut gehen. Und die Enttäuschung, die verarbeite ich dann danach. Dann, ich verarbeite den Fall, wenn ich gefallen bin, nicht vorher.
Das ist total schön. Das ist super. Wir können da richtig toll anknüpfen. Ich glaube, ich habe den Namen der Folge heute. Optimismus. Was hältst du vom Optimismus? Optimismus ist dieses naive Glauben daran, dass wir einfach immer alles gut schaffen oder dass alles gut wird oder dass alles schön sein muss. Ich glaube, Optimismus ist einfach auch eine sehr, sehr schöne Idee, eine schöne Haltung, mit der man das Leben ein wenig entspannter genießen kann. Also ich glaube, auch Pessimisten sind besonders wertvoll zu bestimmten Zeiten und auch das Denken in Relation ist wichtig. Trotzdem mag ich diese optimistische Einstellung, die du da gerade benannt hast. Und ich frage mich gerade, wenn Menschen so alle unterschiedlich sind und wir beide voll die naiven Optimisten, weil ich bin genauso, ich lasse mir das auch nicht nehmen. Ich finde es einfach wunderschön, das Leben so zu sehen. Und ich weiß, dass viele jetzt die Augen verdrehen und sagen, na super, ne? So. Natürlich auch sein. Und wir sind ja alle anders und alle unterschiedlich. Und wenn wir jetzt den Bogen zu dem schaffen, was unsere Themen sind, wie Wirkung, Empathie, wie Charisma, dann könnten wir jeder Welt ist anders und jeder betrachtet die Welt anders, einmal zusammenbrechen und sagen, ja, dahinter steckt ein Konstrukt, was wir vielleicht mal kurz besprechen können. Und das ist ein riesengroßer Bestandteil der Empathie, nämlich was heißt die Theory of Mind, also ich muss mich in jemand anderen versetzen können, um zu spüren, was er spürt, um zu wissen, wie sich seine Gefühlswelt quasi anfühlen könnte. Das ist ein Riesenbatzen und auch im Konstruktivismus übersetzt, ja. Also gibt es ja ganz, ganz viele Ansätze. Jan, wie stehst du zu dieser Theorie? Was machst du da mit deinen Schülern? Weil die müssen sich ja auch immer wieder auf die andere Seite versetzen, genauso wie die Führungskräfte sich in die Mitarbeitenden und die Mitarbeitenden manchmal in die Führungskräfte hineinsetzen dürften. Das würde ich mir manchmal wünschen. Ja.
Es ist ein super schöner Ansatz und auch wieder brandaktuell. Ich kann da gerade so auch so ein bisschen so die Brücke rüberschlagen, dass ich sage, wenn du realistischer an das Leben rangehst, dann hast du ja eben dieses, du hältst deine Erwartungen niedrig und hast nicht so viel Vorfreude, dafür fällst du dann aber auch nicht so und es ist emotional immer so ein bisschen so hier. Ja, und das ist ja auch voll okay. Und wenn du aber optimistisch bist, dann hast du eben das hier. Dann hast du die Achterbahnfahrt, also du freust dich auf etwas und dann bist du enttäuscht und so. Um das aber aushalten zu können, musst du ja eben eine relativ solide Emotionsregulation haben. Sonst kommst du ja aus diesen Tälern immer nicht wieder raus. Und auch das Ganze eben, auch die Freude so ein bisschen eben doch in so einem Rahmen zu halten, dass du sagst, okay, das Ganze wird reguliert. Und ich habe dazu immer einen Satz, den ich mit meinen SchülerInnen auch immer diskutiere. Das ist dieser klassische Feel it to heal it. Also, und das war jetzt gerade eben auch in der Klausur eine Aufgabe, wo ich gesagt habe, so einfach Bonuspunkte, Transfer, wie interpretieren Sie diesen Satz? Weil wir den dieses Mal nicht geschafft haben, haben den nicht im Unterricht gemacht, sondern ich habe mal gesagt, was ist so Ihre Intuition? Wie übertragen Sie das, was wir über Emotionsregulation gelernt haben, jetzt auf diesen Satz? Und da kam ganz viel eben dieses Klassische, was ich erwartet habe. Wenn ich nicht weiß, was mein Problem ist, dann kann ich es auch nicht angehen. Also ich muss meine Gefühle fühlen. Der Körper speichert alles, was ich verdränge. Und das war eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Und dann hat aber eine Schülerin diesen Satz völlig anders interpretiert und hat gesagt, wenn ich nicht fühle, wie du fühlst, kann ich dir auch nicht helfen. Also die hat das direkt aus dem Pflegekontext genommen, dass sie gesagt hat, wenn ich mich nicht in dich reinfühlen kann, dann kann ich dir auch als Pflegekraft keine Hilfe anbieten. Und das fand ich wahnsinnig spannend, weil ich den Satz noch nie aus dieser Perspektive gesehen habe, dass wir ja klar, Pflegekräfte sollen nicht heilen, sondern sie sollen ja eben andere Menschen dabei unterstützen, eben selbst wieder in die Verantwortung zu kommen. Aber es ist ja eben schon ein heilender Beruf, wenn man so will. Und zu sagen, ich kann dir nur helfen, wenn ich verstehe, was eigentlich bei dir abgeht. Und das hatten wir eben ganz viel auch diese Woche in Anleitungsbeziehungen, dieser Satz in der Kommunikation. Würde ich wollen, dass man so mit mir redet, wenn ich in der Position der Person bin, mit der ich spreche? Also jedes Mal, und das ist natürlich schwierig, das in jeder Situation zu machen, aber gerade so in Konfliktsituationen oder eben gerade so Führungskraft, wir haben einen Konflikt, wir haben eine Krise, sich die Frage zu stellen, wenn ich jetzt in der Position des Arbeitnehmers bin und mein Chef würde so mit mir reden, wie ich das jetzt gleich formulieren möchte, wäre das für mich okay? Und wenn ich aber zu dem Ergebnis komme, das wäre für mich nicht okay, dass man so mit mir redet, warum sollte es denn für mich okay sein, so mit jemandem zu reden?
Absolut, total schön. Also ein Perspektivenwechsel ist, glaube ich, sowieso das A und O, um über Empathie zu sprechen, ne? Weil Ohne einen Perspektivenwechsel ist es fast unmöglich, empathisch zu agieren. Und auf der anderen Seite, das, was du gerade gesagt hast, würde ich wollen, dass man so mit mir spricht, was ich total interessant finde. Denn wir haben oft in diesen Führungskräfteseminaren sprechen wir ja über diese unterschiedlichen Kommunikationsstile, ne? Und für alle, die jetzt nicht so tief da drin sind, es gibt Tausende von Ideen, was Kommunikation ist. Und ich glaube, bis wir uns durch die ganze Kommunikationsmodelle durchgearbeitet haben, da haben wir noch ein paar Jahre vor uns. Eine Idee ist halt die, wo man sagt, es gibt unterschiedliche Typologien, was Schubladendenken ist, was an sich total schwierig ist, um die Persönlichkeit abzubilden. Aber um Kommunikationspräferenzen zu erklären, ist das eigentlich ganz schön. Das heißt, es gibt Menschen, die es gerne haben, wenn man kurz, bündig zum Punkt kommt und ihnen erzählt, was habe ich davon. Ja, so. Die wollen nicht wissen, wie es einem geht, und die wollen sich auch gar nicht persönlich unterhalten. Dann gibt es eben die, denen es auch unglaublich wichtig ist zu wissen, hey, zwischenmenschlich, dieser Beziehungsebene, wie steht es denn gerade um uns? Die fragen immer, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Und die Leute, die es nicht brauchen, die sind in dem Moment total angenervt, ja. Und da einfach auch mal für sich zu schauen, mit wem habe ich es zu tun. Also ich differenziere da noch ein wenig, weil ich zum Beispiel bin jemand, der es wahnsinnig gerne hat, du kennst mich, einfach nochmal Smalltalk zu halten. Ich liebe diese persönliche Ebene, die ist für mich wichtig. Und einer meiner Kooperationspartner, der ist auch ein sehr, sehr, sehr angenehmer Kerl, ich mag den wirklich gerne, aber wenn ich dann nicht sofort auf den Punkt komme, dann weiß ich, dass wir nicht weiterkommen. Ich muss anrufen, muss sagen, pass auf, ich brauche jetzt ein, zwei, drei, und er sagt ja oder nein. Und es war die beste Unterhaltung für ihn. Wenn ich anfange, ihn zu fragen, wie es ihm, seiner Frau und seinen Kindern geht, dann höre ich auf der anderen Seite schon das Augendrehen. Ja, ich höre es schon, weil es für ihn einfach zu viel ist. Und ich glaube, dass es einfach zwei Perspektiven sein dürfen. Also erstmal ich, ja. Aber ist mein Gegenüber, wenn ich ihn gut kenne, tatsächlich der Typ, mit dem ich so sprechen will, wie man mit mir spricht? Ab, unabhängig vom Respekt und Anstand, ne? Weil das würde ich komplett sowieso als gesetzt stellen.
Und du hast genau den Punkt, den meiner Meinung nach viele bei Perspektivwechsel falsch verstehen, gerade nochmal auf den Punkt gebracht, dass es nicht darum geht zu sagen, wie wäre es, wenn ich in deiner Position wäre. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand sage, der kurze, klare Ansagen, jemand bin, der kurze, klare Ansagen braucht und mich dann in die Position des anderen versetze und denke so, ja, wenn ich da wäre, dann würde ich jetzt eine kurze, klare Ansage brauchen. Ja, aber nur wenn du dich auf die andere Seite stellst, du hast nicht die Perspektive übernommen, du hast dich nur an die andere Position gestellt. Du musst, wenn du eine Perspektive übernimmst, ja nicht nur sagen, wie wäre ich, wenn ich da stehen würde, sondern auch, wie wäre ich, wenn ich dieser Mensch bin, mit seinen Hintergründen, mit seiner Psychologie, mit seinem Bedürfnisprofil, und sich eben auch darauf einzustellen, zu sagen, so, ja, ich habe hier jetzt jemanden vor mir, der vielleicht keine kurze, klare Ansage möchte. Und wäre das für mich okay, eine kurze, klare Ansage zu machen, wenn ich ein Mensch wäre, der keine kurzen, klaren Ansagen mag?
Total, absolut, bin super bei dir. Und ich denke immer, wir brauchen dafür ein bisschen mehr Menschenkenntnis, weil ich habe letztens meinen Satz gehört, der fällt mir jetzt gerade ein, frag mich nicht wie. Ich habe mal mit jemandem gesprochen und dazu hat zu mir gesagt, Isabella, ich wünschte, Menschen wären wie Geldscheine. Man könnte sie so gegen das Licht halten, dann wüsste man, ob sie echt oder falsch sind. Ich fand, das war ein schöner Satz, den habe ich mir gemerkt, weil ich gedacht habe, wow, was für ein Satz. Ich weiß nicht, von wem er ursprünglich ist, aber die Person hat ihn gesagt und ich dachte, jo, das ist natürlich schon eine Ansage, ja. Und klar, wenn ich jemanden zum ersten Mal sehe, dann neige ich erstmal dazu, ihn so zu behandeln, wie ich behandelt werden möchte. Weil das ist erstmal so das Klassische, ne? Weil so der Mensch leidet ja an dieser wunderbaren Krankheit, die man Selbstbezogenheit nennt. Und, ne? Und deswegen, also so wie ich, so musst du es auch mögen. Und ich glaube aber, so mehr wir Menschen kennen oder umso schneller wir da drin sind, sie zu lesen, desto besser können wir die Kommunikation gestalten.
Und ich finde ein schönes Konzept, was da auch mit reingehört, das habe ich von einem Kollegen gelernt, der viel mit dem DISC-Modell arbeitet, ist dieses Konzept des Kommunikationsgeschenks. Also eben zu sagen, weil viele Leute sagen ja, warum muss ich denn jetzt meine Perspektive wechseln? Warum muss ich jetzt auf dich zukommen? Du kannst ja auch auf mich. Ja, und das eben zu sagen so, ja, natürlich, wenn ich jetzt kurz und klar gerne kommuniziere und der andere hält gerne Smalltalk, warum bin ich jetzt derjenige, der sich auf Smalltalk einlassen muss, wenn meine Bedürfnisse dadurch zurückgestellt werden? Und aber eben zu sagen, ja, das ist nicht Selbstaufgabe. Das heißt nicht, ich verfälsche mich jetzt, um auf den anderen zuzugehen, sondern wenn ich weiß, was der andere braucht, dem so ein Geschenk zu machen und zu sagen, so hier, dann fällt dir die Kommunikation leichter, dann sind wir alle mehr auf einem Miteinander. Und ich habe auch immer dieses Ding, so irgendwer muss halt auch den Anfang machen. Wenn wir beide hier stehen und keiner geht einen Schritt aufeinander zu, funktioniert das Ganze nicht. Und dann mache ich halt einen Schritt und sag so, und jetzt darfst du auch, und dann kommen wir.
Ja, das ist schon Reziprozität. Ne? Das Geben und Nehmen, das ist die Basis des Zwischenmenschlichen. Das hast du schon jetzt auf den Punkt gebracht. Ich denke jetzt gerade noch, gerade du bist beim Disk. Wir haben bei uns im Portfolio, für alle, die es nicht wissen, natürlich eine kleine Werbung jetzt, Werbung. Wir machen das Persolog-Persönlichkeitsmodell eben im Rahmen der Analyse der Kommunikationsverhalten. Also das geht ja um Verhalten, aber wir machen das im Rahmen der Kommunikation vorwiegend. Und das finde ich auch halt sehr spannend, dass ich das eher so sehe, dass es vier verschiedene Sprachen sind. Also ich sehe das nicht als Geschenk, sondern als Sprache. Mein Beispiel ist immer, stell dir vor, du fährst in Urlaub, bist jetzt gerade, sagen wir mal, in China. China ist also sehr weit und noch sehr schwierig zu kommunizieren, vielleicht für die meisten von uns. Und wenn alle dort Chinesisch sprechen und du einfach darauf bestehst, dass du Deutsch sprichst und dich da nicht mal ins Englische bewegst, dann wird die Kommunikation niemals gelingen. Ja, bist du aber in der Lage, eben egal wo du bist, die Sprache so anzupassen, dass die Menschen die verstehen, es ist immer leichter. Das ist auch so eine Metapher, die ich halt gerne nutze, wenn ich gerade so in einem Führungskräfteentwicklungsprogramm bin, um zu sagen, hey, das ist auch irgendwie unsere Aufgabe, dass die Menschen uns verstehen, weil auch immer nur so sprechen, wie wir gerne sprechen, dann kann es durchaus sein, dass da eine kommunikative Blockade entsteht und dadurch langfristig auch die Beziehung gestört wird, wenn man sich nicht versteht.
Und zack, sind wir wieder zurück beim Entrainment, bei unserem Empathie-Profiling, wo es ja eben genau darum geht zu sagen, und deswegen passt die Metapher halt auch so. Allein ein anderes soziales Register kann man ja schon soziolinguistisch als andere Sprachform bezeichnen. Wenn ich sage, ich passe mich jetzt in meinem Sprachniveau, in meiner Ausdrucksform an dich an, ich passe mich in der Emotionalität meiner Ausdrucksweise, was zum Beispiel die Melodie oder die Sprechgeschwindigkeit angeht, an dich an, dann begebe ich mich quasi sprachlich, wir sprechen beide noch Deutsch, aber wir sprechen innerhalb der deutschen Sprache andere Subsprachen. Und da können wir uns wieder angleichen, um eben zu sagen, aus meiner Perspektive, wir machen eben Geschenk, wir machen ein Friedensangebot, zu sagen, ich gleiche mich an, weil ich zeige dadurch, ich habe Interesse, mit dir auf der gleichen Ebene zu kommunizieren. Wenn ich verweigere, deine Sprache zu sprechen, obwohl ich sie sprechen könnte, dann zeige ich dadurch ja ganz klar, ich habe kein Interesse, mit dir auf einer Ebene zu sein.
Absolut, wie spannend. Also ich glaube, das ist für alle jetzt, die da ein bisschen mal von der Meta drauf schauen, interessant zu beobachten, was passiert eigentlich, wenn wir nämlich nicht in diesen Kontakt kommen, ja? Das ist in der Arbeitswelt so wichtig, im Privaten elementar. Also wie kann man miteinander das Leben teilen, wenn man jetzt nicht diese Kommunikationsebene erreicht?
Ja, und das ist ja eben so, dass man tatsächlich sagen muss, es ist ja nicht unbedingt, das ist tatsächlich, wir haben in vielen Ebenen, man kann es nie schwarz-weiß sehen, aber hier haben wir tatsächlich so einen Fall, wo wir sagen müssen, es geht nicht nur darum, dass es besonders höflich und besonders freundlich ist, wenn ich mich angleiche, sondern in dem Moment, wo ich das aktiv blockiere, setze ich ein ganz klares Zeichen. Und das ist ja das, was wir eben auch feststellen können, wenn wir Menschen haben, die bei diesem Entrainment-Profil zeigen, sie haben null Fähigkeit, sich anzugleichen, dass die ganz große soziale Probleme kriegen, weil das für Menschen unglaublich wichtig ist, über dieses Signal zu erfahren, wir gehören zu einer Gruppe. Wir haben eine Form von gemeinsamer Verbindung. Und wenn der andere quasi aktiv signalisiert, ich gehöre nicht zu dir, dann ist das nicht neutral, sondern es ist ein aktives Zeichen der Ausgrenzung.
Und das mache ich über die Sprache manchmal unbewusst, weil ich halt eben meine Tonalität oder nicht anpasse und mir nicht mal bewusst ist, dass ich da blocke. Auf der anderen Seite gibt es auch Formen, wo wir das ganz bewusst zeigen. Also wenn wir die nonverbale Kommunikation nehmen, wir nehmen jetzt den schönen Satz von Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Das bedeutet, also ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Beziehung mit jemand bin und mich wegdrehe, bewusst und aus dem Fenster schaue, kommuniziere ich, jetzt möchte ich mit dir keine Verbindung mehr eingehen. Wir sind jetzt gerade getrennte Menschen. Das mache ich bewusst. Und das, was du gerade angesprochen hast, ist für viele ein völlig unbewusstes Muster, was dazu führt, dass sie das Gefühl haben, sie werden nicht verstanden, sie werden nicht angenommen, sie doggen nicht an.
Ganz genau. Also ich würde sagen, ohne Prozentzahlen da dran zu setzen, aber selbst wenn wir wirklich bewusste Menschen sind, die, wie wir jetzt eben darauf trainiert sind und viel diese ganzen Theorien auch im Hinterkopf haben, selbst wir machen noch 70, 80% von unseren nonverbalen Signalen unbewusst, körperlich, Stimme, Haltung, all sowas, und setzen dadurch ja immer auch ein Zeichen. Und da haben wir ja auch eben wieder das Problem, über das wir ja auch schon so oft gesprochen haben, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe Körpersprache gelernt, ich weiß, wie ich meine Körpersprache beherrsche, signalisiere ganz klar durch meine Körpersprache, ich bin auf deiner Seite, indem ich zum Beispiel Spiegelstrategien verwende, mache aber gleichzeitig durch meine Haltung und meine Stimme, die mir nicht bewusst sind, unbewusste Signale, dass ich nicht auf deiner Seite bin. Dann haben wir wieder diese Dissonanz, dass wir Mixed Signals kriegen und an der Stelle dann sagen so, was passiert hier eigentlich gerade? Wie ist eigentlich die Beziehung?
Und hier würde ich vielleicht nochmal einen Punkt draufsetzen. Die Zeit rennt wieder so, unsere halbe Stunde ist immer so schnell rum. Ich glaube, ich würde jetzt alle mal einladen, über die innere Haltung nachzudenken. Denn was mir regelmäßig auffällt, wenn Menschen die Haltung zu einer Person, zu einer Sache, zu einer Idee verändern innerlich, verändert sich komplett nicht nur die Kommunikation, nicht nur die Körpersprache, sondern alles fängt an zu fließen. Und das finde ich so wahnsinnig, wie sehr wir uns blockieren oder wie sehr unser Unbewusstes uns unterstützt in unserer Annahme. Also das ist alles blöd. Und dementsprechend sagt unser Unterbewusstes natürlich, und wir werden es zeigen, dass es blöd ist, ja, und verhält sich auch so, dass am Ende alles blöd ist. Und sobald ich die Einstellung verändern kann, ist es auf einmal so fließend und schön. Und das finde ich so wichtig, mal sich immer zu hinterfragen, zu reflektieren und sich zu fragen, ist das, was ich denke, wirklich wahr?
Und da würde ich jetzt gerne diesen Sack nehmen und den haben wir jetzt einmal in die Kamera gehalten, um zu zeigen, guck mal, was dafür und den machen wir jetzt direkt wieder zu. Und nehmen den mit in die nächste Folge. Weil
Ja.
da würde ich super gerne mit dir direkt anknüpfen.
Dann werden wir das so machen, Jan. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt die halbe Stunde schon durch haben. Ich habe heute wirklich nicht so ganz auf die Uhr geguckt. Aber wir werden dann gleich die nächste Folge daran anknüpfen. Ihr Lieben, es war schön, einfach mal wieder ungeskriptet für euch hier
Voll.
Gedanken zu tauschen. Und unsere Einladung lautet, und jetzt kommt sie an. Ich bin gespannt, ob wir das umsetzen können, wenn was kommt. Aber da wir hier immer sehr transparent sind, werden wir das auch berichten, wenn ihr uns schreiben solltet, dass ihr euch bestimmte Kategorien in diesem Podcast wünscht. Dann werden Jan und ich natürlich darüber nachdenken, ob wir diese Kategorien hier einbauen wollen. Und schreibt uns auch gerne, worüber ihr vielleicht sinniert, was so eure Themen in der Kaffeepause sind, wie halt mit Wirkung, mit Zwischenmenschlichen, mit der Kommunikation, mit Empathie, mit Charisma zusammenhängen, mit Führung. Und wir reden da gerne auch mal eine halbe Stunde drüber und dann befragen auch Menschen, die auch was zu sagen haben. So, in dem Sinn.
Und gerne bitte auch konkrete Beispiele. Also ich finde das immer sehr schön, wenn, wenn Schülerinnen auf mich zukommen und sagen, so, ich hatte diese Situation. Der hat das gesagt, dann habe ich das gesagt und auf einmal hat er das ganz anders verstanden. Also wenn ihr da draußen irgendwas habt, wo ihr sagt, so, das ist eine Situation aus meinem Leben, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Warum war ich da unfreundlich? Warum hat der so reagiert? Haben wir, glaube ich, Riesenspaß dran, das mal mit den Werkzeugen, die wir haben, so ein bisschen auseinanderzunehmen und das mal durchzureflektieren.
Absolut. Ich habe übrigens noch ein neues Werkzeug bald. Das erzähle ich dir aber in der nächsten Folge. Ihr Lieben, bis dahin einen schönen Freitag.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung.